Viele Christen kennen das Ringen um geistliche Erneuerung, die Sorge um ihre persönliche Errettung und das Seufzen unter schweren Umständen. Auf unseren Gebetslisten stehen nicht selten Wiederbelebung, innere Befreiung und das Ende von Leiden ganz oben, verständliche und scheinbar durch und durch positive Anliegen. Die Psalmen 85 bis 89 führen uns jedoch in eine überraschende Perspektive hinein. Gott selbst richtet seinen Blick nicht zuerst auf unsere Not, sondern auf seinen Sohn und auf Zion, sein Haus, seine Stadt und seine Herrschaft auf der ganzen Erde. Wer diese Linie erkennt, beginnt seine eigene Geschichte neu zu deuten und entdeckt inmitten von Schwachheit und Bedrängnis den Reichtum Christi. Christus jenseits von Wiederherstellung, persönlicher Errettung und Leidensbefreiung. Die Bitten aus den Psalmen 85, 86 und 88 sind uns vertraut. Da ist das Sehnen nach Wiederherstellung, das Rufen um persönliche Errettung und das Schreien nach Befreiung aus Leiden. Nichts daran wirkt falsch oder überflüssig. Im Gegenteil, wer zerstreut ist wie Israel nach dem Exil, wer wie David von Feinden bedrängt oder wie jemand von Dunkelheit umgeben ist, findet sich in diesen Gebeten wieder. Und doch lässt der Gang des Psalmenbuches erkennen, dass Gott hier noch nicht zur Ruhe kommt. Wiederherstellung, Rettung und Leidenslinderung sind in seiner Sicht nicht Endstation, sondern Durchgang. Sie sind wie das tägliche Brot, notwendig, kostbar, aber nicht dazu gegeben, dass wir uns nur am Essen freuen, sondern damit wir leben, handeln und auf ein Ziel hin unterwegs sind. So heißt es in 1. Korinther Kapitel 3 Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Selbst die geistlichsten Anliegen verlieren ihre Mitte, wenn sie sich nicht um diesen einen Grund sammeln. Um in die innere Bedeutung dieser 5 Psalmen einzudringen, müssen wir erkennen, dass das Ziel des gesamten Psalmenbuches darin besteht, Gottes Volk von so vielen Dingen, die sie für positiv halten, zu Christus hinzuwenden. Der Hintergrund der Psalmen 85, 86 und 88 umfasst 3 Dinge: die Wiederherstellung von Gottes Volk, persönliche Errettung und Befreiung von Leiden. In unseren Augen sind diese 3 Dinge positiv, in Gottes Augen jedoch nicht. Wenn das Glaubensleben sich hauptsächlich um unsere Wiederbelebung, unsere innere Freiheit oder unsere Erleichterung dreht, geraten wir innerlich in einen Kreisverkehr. Man betet, ringt, erlebt Entlastung und beginnt kurz darauf wieder von vorn. Der Blick bleibt an uns selbst hängen, auch wenn die Themen fromm sind. Die Psalmen führen behutsam aus diesen Kreisen heraus. Sie zeigen, dass Gott uns durch alle persönlichen Nöte hindurch zu etwas Größerem hinzieht, zu Christus, zu seiner Gemeinde, zu seinem Reich. Kolosser 3,11 beschreibt die Richtung, sondern Christus ist alles und in allen. Dort, wo Christus nicht mehr nur der Helfer für unsere Probleme ist, sondern der Inhalt und Mittelpunkt unseres Denkens, Betens und Lebens, beginnt ein anderes geistliches Maß. Das entwertet unsere Nöte nicht, aber es relativiert sie im Licht dessen, was Gott auf dem Herzen hat. In dieser Sicht können auch unsere Bitten um Wiederherstellung, Errettung und Trost neu geprägt werden, nicht als geschlossene Ziele, sondern als Schritte in eine tiefere Teilhabe an Christus selbst. Das schenkt Ruhe, weil wir wissen, Gott arbeitet nicht nur an unserem Befinden, sondern führt uns in seine eigene Freude hinein. So ordnet Gott unsere berechtigten Sehnsüchte ein, ohne sie zu verurteilen. Wer um Heilung, Lösung, innere Freiheit bittet, steht nicht außerhalb seines Willens. Aber er bleibt arm, wenn er dort stehen bleibt. Wie ein Kind, das immer nur um kleine Gaben bittet, ohne die Liebe der Eltern wirklich zu erkennen, bleibt der Blick eng, solange er sich nur um das eigene Wohlergehen dreht. Die Schrift lehrt uns, Gottes Handeln weiterzulesen, jede Rettung ist eine Einladung in die Gemeinschaft mit Christus, jede Wiederherstellung eine Öffnung hin zu seinem Leib, jede Befreiung aus Leiden ein stiller Ruf, seine Herrschaft neu zu sehen. Wenn wir das wahrnehmen, wächst inmitten unserer alltäglichen Anliegen eine stille Dankbarkeit, der Herr verschwendet nichts. Er gebraucht sogar unsere engen Wünsche, um uns in eine Beziehung hineinzuziehen, in der er selbst der Reichtum ist. Das macht mutig, die eigenen Gebete zu weiten und immer wieder, mitten in ganz konkreten Bitten, leise zu sagen, Herr, schenke mir in all dem mehr von dir. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wo es nicht geben kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen. Das Herz dieses Abschnitts liegt darin, dass Christinnen und Christen lernen, ihre berechtigten Nöte, Wiederherstellung, Rettung, Leidenslinderung, nicht zum Maß aller Dinge zu machen, sondern sie als Weg Gottes zu verstehen, sie tiefer auf Christus auszurichten. Wer erkennt, dass alle Hilfe Gottes letztlich dazu dient, Christus als den eigentlichen Grund und Mittelpunkt zu gewinnen, findet auch mitten in ungelösten Fragen eine neue Freiheit, die eigenen Gebete werden weiter. Das Denken löst sich aus dem engen Kreis um das eigene Schicksal, und der Alltag wird zu einem Ort, an dem Gottes größere Absicht Raum bekommt. So wächst eine ruhige Zuversicht, dass kein Erhörtwerden und kein Warten verloren ist, sondern alles von Gottes Hand zu einem Leben hingeführt wird, in dem Christus alles und in allen ist. Zion, Gottes Herz für Christus, die Heiligen und seine Gemeinde. Mit Psalm 87 setzt im Psalmenbuch eine spürbare Wendung ein. Nach den Rufen um Wiederherstellung, Rettung und Befreiung richtet sich der Blick plötzlich auf Zion, nicht mehr in erster Linie auf den Zustand des Volkes, sondern auf den Ort, den Gott liebt. Dort, wo Gott wohnt und regiert, wo sein Name bekannt ist und seine Herrlichkeit sichtbar wird, liegt sein Schwerpunkt. Hebräer 12,22 beschreibt diese Wirklichkeit so: Doch ihr seid hinzugetreten zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zur universalen Versammlung. Zion ist hier nicht nur ein geografischer Hügel, sondern ein geistlicher Ort, Gottes Haus und Gottes Stadt. Damit weist die Schrift über die irdische Stadt hinaus auf die Gemeinde, sowohl in ihrem umfassenden, universalen Sinn als auch in ihrer konkreten, örtlichen Gestalt. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament steht Zion stets für Gottes Haus und Gottes Stadt. Zion ist ein poetischer Titel für die Gemeinde, sowohl im universalen als auch im örtlichen Sinn. Daher bezeichnet Zion die Gemeinde sowohl in universaler als auch in lokaler Hinsicht. In dieser Perspektive erhält alles, worum in den vorherigen Psalmen gerungen wurde, einen neuen Rahmen. Wiederherstellung bedeutet dann nicht nur, aus der Zerstreuung zurückzukehren, sondern in Gottes Haus Wurzeln zu schlagen. Persönliche Errettung meint nicht nur, der Gefahr zu entgehen, sondern in die Gemeinschaft des Volkes Gottes hineingerettet zu werden. Leidensbefreiung steht nicht für das Ende aller Schmerzen, sondern für die Öffnung in eine Wirklichkeit, in der Gott mitten in der Anfechtung Wohnung macht. Galater 4,26 sagt: Das Jerusalem droben aber ist frei, das ist unsere Mutter. Wer in Christus ist, gehört zu diesem Zion, sein Name wird in Gottes Register nicht isoliert verzeichnet, sondern in Beziehung zu seinem Haus, zu seiner Stadt, zu seinem Volk. So wird deutlich, was Gott eigentlich sucht, nicht einzelne geistliche Erfolgsgeschichten, sondern eine gewachsene, verbundene, von Christus erfüllte Gemeinschaft, in der der Himmel die Erde berührt. Die Bildsprache von Zion hilft, diese Sehnsucht Gottes tiefer zu erfassen. Die Tore weisen auf offenen Zugang, auf gelebte, weite Gemeinschaft. Die Fundamente erinnern daran, dass jede echte Gemeinde auf Christus gebaut ist, nicht auf Sympathie, Tradition oder gemeinsame Interessen. In einer solchen Wirklichkeit zählt es wenig, aus welchem Volk jemand stammt oder welchen Hintergrund er mitbringt, entscheidend ist, dass gesagt werden kann: Dieser ist in Zion geboren. Wer das versteht, beginnt seine persönliche Geschichte nicht mehr nur als Einzelweg zu lesen, sondern als Teil eines größeren Ganzen. Auch Erfahrungen von Verstreuung, von Fehlentscheidungen oder von schmerzlichen Brüchen in Beziehungen verlieren ihren letzten Schrecken, wenn sie von Gottes Seite her in eine Bewegung hineinverwoben werden, die auf Zion zielt. Das macht dankbar und weckt den Wunsch, im eigenen Umfeld solche Zionorte zu suchen und zu fördern, Räume, in denen Christus die Mitte ist, in denen Menschen in Gottes Haus Heimat finden und in denen etwas von der Freiheit des himmlischen Jerusalem spürbar wird. Doch ihr seid hinzugetreten zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zur universalen Versammlung. Das Jerusalem droben aber ist frei, das ist unsere Mutter. Die Betrachtung Zions lädt dazu ein, das eigene geistliche Leben nicht mehr vornehmlich individualistisch zu denken. Gottes Herz schlägt für Christus und für eine konkrete, von ihm erfüllte Gemeinschaft. Persönliche Wiederherstellung und Errettung sind Teil einer größeren Geschichte, in der Gott ein Haus und eine Stadt baut. Wer sich innerlich mit Zion verbindet, mit der Gemeinde als Gottes Wohnung und Ort seiner Herrschaft, findet einen neuen Maßstab für Entscheidungen, Beziehungen und Prioritäten. Alltagssituationen, in denen es um Versöhnung, um Treue in der örtlichen Gemeinde oder um das unscheinbare Dienen an anderen geht, erscheinen dann nicht mehr belanglos, sondern werden zu Bausteinen dieses Zions. In einer solchen Sicht wächst stille Freude, Gott schreibt unsere Biografie nicht isoliert, sondern in der Gemeinschaft seines Volkes und in der Wirklichkeit seiner Stadt. Christus, der Gesalbte und Gottes Ziel mit der ganzen Erde. Mit Psalm 89 öffnet sich die Perspektive noch weiter. Jetzt steht nicht mehr nur Zion im Mittelpunkt, sondern der Gesalbte, mit dem Gott einen Bund schließt. Hier wird sichtbar, worauf alles zielt, Gottes Absicht, Christus als Erstgeborenen und höchsten König über die ganze Erde einzusetzen. Seine Herrschaft soll kein begrenztes Gebiet umfassen, es heißt von ihm, dass er seine Hand auf das Meer und seine rechte Hand auf die Ströme legt. Damit zeichnet die Schrift ein Bild grenzenloser Autorität. Kein Kontinent, keine Kultur, kein Lebensbereich bleibt außerhalb seiner Königsherrschaft. Der Plan Gottes ist nicht lediglich, einzelne Menschen zu retten oder ein Volk wiederherzustellen, sondern der Gesalbte soll die ganze Schöpfung ordnen und erfüllen. Dass dieser Christus auch der Leidende und Verworfene ist, wie es andere Psalmen zeigen, vertieft das Bild, der Weg zur universalen Herrschaft führt durch Erniedrigung und Kreuz. Psalm 89, besonders die Verse 3 bis 4, 19 bis 29 und 34 bis 37, offenbart Gottes Absicht, dass Christus, sein Gesalbter, die ganze Erde in Besitz nimmt. Er ist der Erstgeborene geworden und der Höchste der Könige auf Erden. Sein Thron wird wie die Sonne vor Gott sein, er wird ewig feststehen wie der Mond. Gott wird seinen Samen auf ewig befestigen und seinen Thron wie die Tage des Himmels. Gott wird das Gebiet dieses Einzigartigen ausdehnen, so dass er die ganze Erde in Besitz nehmen wird, indem er seine Hand auf das Meer und seine rechte Hand auf die Ströme legt. Gerade im Licht dieses großen Zieles bekommen unsere persönlichen Geschichten eine neue Deutung. Errettung aus Sünde und Gericht, Bewahrung in Gefahr, Trost in Leid, all das sind keine losgelösten Gnadenakte, sondern Bausteine in Gottes Haushaltung. Er bereitet sich ein Volk, das zu Christus gehört, formt daraus ein Haus und eine Stadt und lässt durch dieses Volk seine Königsherrschaft sichtbar werden. Wenn Kolosser 3,25 daran erinnert, denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person, dann schwingt darin bereits der Gedanke des kommenden Königs mit, vor dessen Thron alle Maßstäbe zurechtgerückt werden. Nichts, was Menschen einander antun, bleibt auf Dauer ohne Antwort, nichts, was in Treue für Christus getan wird, bleibt ohne Gewicht. Wer das glaubt, kann mitten in Ungerechtigkeit und Leiden ruhiger werden, Christus ist der Gesalbte, dessen Thron wie Sonne und Mond bestehen wird, seine Geschichte ist weiter als unsere Gegenwart. Diese Sicht nimmt unseren Leiden nicht die Schwere, aber sie entzieht ihnen das letzte Wort. Wenn Gott den Bereich des Gesalbten über die ganze Erde ausdehnt, dann gehören auch die verborgenen Kämpfe einzelner Gläubiger dazu. Tränen, die niemand sieht, Treue, die niemand lobt, Ungerechtigkeit, die ungesühnt scheint, all das findet seinen Platz vor dem Thron Christi. Daraus wächst eine leise, tragende Hoffnung, unser Leben läuft nicht ins Ungefähre, sondern ist hineingenommen in eine Bewegung, die auf die sichtbare Herrschaft Jesu Christi zuläuft. Wer diese Linie erkennt, muss nicht alles verstehen, was ihm widerfährt, es genügt, zu wissen, dass Gottes Bund mit seinem Gesalbten feststeht. So kann im Herzen ein schlichtes Vertrauen wachsen, was auch kommt, es wird nicht außerhalb der Hand dessen geschehen, dem alle Ströme und Meere gehören. In dieser Gewissheit lässt sich der Alltag tragen, mit seinen Spannungen, aber auch mit der Freude, dass jedes unscheinbare Treuezeichen Teil einer Geschichte ist, in der Christus am Ende alles erfüllt. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Der Blick auf Psalm 89 macht deutlich, dass Gottes Handeln weit über unsere persönliche Rettung und Leidensbefreiung hinausreicht, er verfolgt das Ziel, Christus als Gesalbten über alle Dinge zu erhöhen. Wer sein Leben in diesen größeren Zusammenhang stellt, lernt, eigene Erfahrungen anders zu deuten. Errettung, Bewahrung, auch dunkle Wege werden dann nicht mehr isoliert betrachtet, sondern als Stationen in einer Geschichte, in der Christus sein Reich vorbereitet. Das schenkt Trost, wenn Umstände unverständlich bleiben, und bewahrt davor, sich im eigenen Schicksal zu verlieren. Stattdessen wächst eine leise, ausdauernde Hoffnung, der König, dessen Thron Gott selbst sichert, wird alles, was jetzt zerbrochen und widersprüchlich erscheint, in seine Ordnung bringen. In dieser Hoffnung bekommt Treue im kleinen Gewicht und selbst verborgenes Leiden wird von der Zusage getragen, dass kein Weg außerhalb des Bundes Gottes mit seinem Gesalbten verläuft. Herr Jesus Christus, danke, dass du größer bist als alle Wünsche nach Wiederherstellung, Sicherheit und Leidensfreiheit und dass in dir Gottes Herz und Gottes ewige Absicht sichtbar werden. Wo unser Blick an unserer Not und unseren Grenzen hängen bleibt, richte ihn neu auf dich, den in Zion geborenen und von Gott gesalbten König, der seine Gemeinde baut und die ganze Erde als Erbe empfängt. Lass die Wahrheit von Gottes Haus und Gottes Stadt mehr Realität in unserem Leben werden, damit dein Leben in uns Raum gewinnt und dein Name inmitten deiner Heiligen geehrt wird. In allen Wegen, die wir nicht verstehen, tröste mit der Gewissheit, dass nichts vergeblich ist, was du in deiner Hand hältst, und dass dein Thron feststeht, wenn alles andere wankt. Aus deiner Fülle ist genug Gnade für jeden Tag, und deine Herrschaft wird sich vollenden, so gewiss wie die Sonne aufgeht. Dir sei alle Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.